Marktzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, wird Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Dr. Steffen Koch ist seit September Leiter der deutschen Delegation des CIC. Der CIC ist ja der Internationale Rat für die Erhaltung des Wildes und der Jagd. Koch ist Anwalt, aber vor allem passionierter Jäger. Heute möchte ich mit ihm über seine Aufgaben sprechen, die er als Leiter des CIC bewältigen muss, wo er da Schwerpunkte setzen will und vielleicht auch möchte. Aber klar, wir wollen ja auch den Menschen Steffen Koch kennenlernen und ich hoffe, er teilt die ein oder andere Erinnerungen mit uns, die er auf seinen vielen Reisen, vor allem nach Namibia, schon gesammelt hat. Herzlich willkommen, Dr. Steffen Koch.
Ja, schönen guten Tag, liebe Frau Binder.
Wir haben hier so eine kleine Startrubrik, die funktioniert eigentlich ganz simpel. Ich erkläre Ihnen das mal kurz. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe. Sie suchen sich einen davon aus und schön wäre eine kurze Erklärung, warum Sie sich so entschieden haben.
Okay.
Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
Tag oder Nacht?
Tag.
Warum?
Nachts gehört der Wald und die Steppe und was auch immer gern dem Wild.
Sind Sie dann auch eher eine Lerche vielleicht und gar nicht so gerne nachts selbst unterwegs?
So würde ich es wiederum auch nicht sehen. Also wenn es mal darum geht, den späten Vogel zu finden, bin ich da auch gern dafür. Ansonsten freue ich mich über jeden morgendlichen Ansitz, bei dem man sich dann doch aus dem Bett gequält hat.
Trubel oder Stille?
Gerne Stille und am liebsten in der Wüste.
Ist es auch so ein bisschen was, was Sie vielleicht so als Gegenentwurf zu Ihrem beruflichen Alltag dann brauchen?
Absolut, absolut. Also wer heute beruflich unterwegs ist, alle 5 Sekunden auf sein Smartphone starrt, weil wieder eine Mail eingegangen ist oder eine WhatsApp oder was auch immer. Da gibt es nichts Schöneres, als einfach mal abzuschalten, rauszugehen ins eigene Revier oder noch viel schöner eine Reise ins Ausland unternehmen und da dann möglicherweise sogar in ein Gebiet, wo es kein Mobilfunkempfang gibt.
Mhm. Was fasziniert Sie an der Wüste so sehr?
Die absolute Stille. Das ist etwas, was ich immer, wenn ich in der Wüste bin, extrem genieße. Man hat wirklich keinerlei Außeneinflüsse. Man ist ganz bei sich, sitzt vor dem hoffentlich prasselnden Feuer, trinkt früh morgens da seinen Tee, kaut ein paar Kekse. Das ist natürlich dann wieder Lärm, aber wenn man denn mal innehält, ist es wirklich nichts Schöneres und nichts Entspannenderes für mich, als wirklich draußen in der Natur zu sein und die Ruhe zu genießen.
Zeit oder Geld?
Immer Zeit. Immer Zeit. Das ist etwas, von der wir bekanntlicherweise alle ja nur ein beschränktes Kontingent haben und die gilt es so gut und sinnvoll wie nur irgend möglich zu nutzen.
Schalenwild oder Raubwild?
Bin passionierter Schalenwildjäger, habe einfach mehr Kontakte, habe natürlich auch schon Raubwild erlegt, fühle mich aber dem Schalenwild einfach mehr und näher verbunden.
Okay, vielen Dank schon mal bis hierhin, Herr Dr. Koch. Als Leiter des CIC steht man da unter Druck?
Druck würde ich nicht sagen. Man nimmt so ein Amt ja auch nicht gegen seinen Willen an, sondern schon, weil man etwas bewegen will. Aber man steht auf jeden Fall natürlich auch unter Beobachtung, intern wie extern, aber damit kann ich gut umgehen. Es ist auch nicht mein erstes Ehrenamt, was ich in meinem Leben innehabe. Insofern kann ich damit ausgezeichnet umgehen.
Haben Sie so eine Art Lebensmotto, das Ihnen vielleicht hilft dabei, auch ganz gelassen dann mit neuen Situationen umzugehen? Weil ich meine, das ist ja schon, wie wenn man einen neuen Job wahrscheinlich anfängt. Das ist ja am Anfang doch immer aufregend.
Ja, aufregend würde ich jetzt, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist spannend. Man hat in Teilen ja auch ein neues Team um sich rum im Vorstand, mit dem man dann eben einfach eine vernünftige und effiziente Arbeit auch abliefern will zum Wohle des Wildes und der Jagd. Und ja, ein Lebensmotto gibt es sogar zwei. Das eine ganz simpel und abgedroschen wie wahr, Carpe Diem. Das war vorhin auch das, die Frage Zeit oder Geld. Da ist Zeit wirklich das ganz Entscheidende in meinen Augen. Und dann gibt es einen wirklich schönen Spruch meiner Großmutter, den ich mir immer wieder zu Herzen nehme, wenn es mal an irgendeiner Ecke nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. Und das ist der wunderbare und mir immer wieder helfende Spruch: Selig, der vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.
Mhm. Ja, und Sie haben ja bestimmt eine ganze Menge zu tun. Sie sind ja nicht nur berufstätig, eben jetzt auch in diesem Amt. Bleibt da überhaupt noch Zeit, den Tag zu nutzen für vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Müßiggang oder die Jagd?
Die bleibt, aber man muss sie sich auch ganz bewusst nehmen, sonst bleibt sie nämlich nicht, sondern verschwindet einfach. Also das habe ich mir schon immer vorbehalten, dass ich mir auch jeden Tag ein paar Augenblicke für mich selbst gönne, entweder idealerweise mit und für die Jagd oder eben einfach nochmal ein gutes Buch in die Hand zu nehmen.
Wie sind Sie denn überhaupt zum CIC gekommen? Also seit wann sind Sie da mit an Bord?
Ich bin von Freunden angesprochen worden, die im CIC Mitglied sind, ob ich nicht Lust hätte, mich auch da zu engagieren, weil sie auch meine Auslandsjagdreisen kannten und meine Liebe zur Jagd im Ausland, speziell Namibia. Und das war vor rund 6 Jahren, als ich dann meinen Aufnahmeantrag gestellt habe. Und seitdem bin ich im CIC aktiv.
Und war das Ihnen von Anfang an klar, dass Sie da irgendwann auch mal eine führende Position haben möchten, dass Sie selbst wirklich was bewegen möchten, dann auch an der Spitze?
Nein, das war es natürlich nicht. Was ich grundsätzlich mache, dass ich mich engagiere und auch Dinge bewege, auch als einfaches Mitglied, und habe hier in Hamburg ein paar Vortragsveranstaltungen organisiert, zusammen mit dem Hamburger Jagdclub, bei dem ich ebenfalls Mitglied bin. Und diese Veranstaltungen waren eigentlich immer ein wirklich guter und sehr ansehnlicher Erfolg mit wirklich nennenswert Beteiligung. Und das, dieses Aktivsein macht mir Spaß und dieses Organisieren und Bewegen. Und das wird dann im Zweifel auch im CIC zur Kenntnis genommen worden sein.
Und was sind jetzt Kernthemen, auf die Sie sich jetzt in den nächsten Jahren fokussieren wollen in Ihrer Arbeit?
Ganz simpel, wie es der Name schon sagt, Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd. Beide Themen sind ganz wichtig. Beim Thema Wild engagieren wir uns beim CIC national wie international. National, indem wir uns auch jetzt in die aktuellen Gesetzgebungsverfahren zur Novelle des Bundesjagdgesetzes zum Beispiel mit einbringen, und international, indem wir über unser sehr großes, auch internationales Netzwerk natürlich auch immer mit am Tisch sitzen, wenn es um internationale Artenschutzabkommen, CITES etc. geht. Das ist sozusagen die Rubrik Wild. Und dann die zweite Rubrik, die sich eben auch schon aus der Bezeichnung des CIC ergibt, ganz klar das Thema Jagd. Der Erhalt der Jagd und gerade auch der Auslandsjagd als ganz wichtige Einnahmesquelle für die jeweilige lokale Bevölkerung steht, wie allseits bekannt, ja permanent im Fokus, insbesondere bei den Tierrechtsorganisationen, die natürlich die Jagd bekämpfen, wo sie nur können, und wir halten eben dagegen mit Argumenten, wissensbasiert, und versuchen einfach, die Zukunft der Jagd auch für die kommenden Generationen sicherzustellen.
Eigentlich sprechen die Zahlen ja eine eindeutige Sprache, kann man sagen, pro Jagd, pro Trophäenjagd. Warum ist es trotzdem so schwierig, da Erfolge zu verbuchen oder da Gehör zu finden als CIC?
Ja, das Problem ist natürlich, dass der Nichtjäger, für den reduziert sich Jagd natürlich schlicht und ergreifend auf den Tötungsakt, sprich die Erlegung, wie wir Jäger sagen. Am Ende ist es natürlich ein Töten des Wildes. Und das ist ja nur eine Facette, um nicht zu sagen die finale Facette der Jagd. Gibt ja den schönen Sinnspruch von Ortega, Jäger Set, ich töte, um gejagt zu haben. Also die Tötung an sich gehört zur Jagd dazu, ist aber beileibe nicht der einzige Aspekt. Es gibt so viele Pirschgänge, Ansätze, bei denen es mitnichten zu irgendwelchen Erlegungen kommt. Und trotzdem ist es ein wunderbares Erlebnis. Das ist dem, der es nicht selber mal miterlebt hat, natürlich schwer zu verkaufen. Und mit der zunehmenden Naturentfremdung ganz vieler Menschen, parallel dazu mit sehr geschickten Spendenkampagnen von Tierrechtsorganisationen, die natürlich sehr geschickt Emotionen schüren und wecken und sagen, lass uns die Tiere retten und lass sie nicht durch die bösen Jäger töten, haben wir es natürlich einfach schwer. Und wir sind, man muss das auch natürlich ganz klar sagen, als Jäger, national wie international, einfach natürlich nicht die Mehrheit.
Ja, es ist eine kleine Lobby, die man da wahrscheinlich dann auch nur hat. Allerdings ist es dann nicht populistisch, wenn beispielsweise Parteien wie die Grünen ein Verbot der Trophäenjagd fordern. Ich meine, die informieren sich ja, die wägen ab. Aber am Ende überwiegt dann eigentlich der Wähler, der halt die Trophäenjagd nicht begrüßt. Und dann sagt man eben, okay, wir fordern ein Verbot der Trophäenjagd, obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten, denn die haben ja auf jeden Fall Berater.
Genau, es ist natürlich in der Politik so wie auch beim Spendensammeln, da sind natürlich einfache und platte, aber die Emotionen ansprechende Parolen natürlich deutlich populärer als abgewogene und wissensbasierte Positionen. Und da haben die Grünen jetzt gerade auch in ihrem neuen Grundsatzprogramm nun leider auch wieder das Thema des Verbots der Trophäenjagd mit aufs Schild gehoben. Und da muss man ganz klar sagen, da gibt es einfach keine vernünftigen, wissensbasierten Argumente dagegen. Im Gegenteil, die Trophäenjagd, und ich sage allerdings auch viel lieber Auslandsjagd dazu, weil für mich geht es nicht um die Trophäe an sich, um die Stärke, Größe, Gewicht, was auch immer man da an Maßeinheiten nehmen will, sondern für mich geht es um das Naturerlebnis, was eben auch im Erlegen eines Tieres münden kann, aber beileibe nicht immer mündet.
Ab und zu unterbricht es mal die Verbindung, aber das kann daran liegen, dass ich hier in meinem Keller bin. Wenn man jetzt mit vernünftigen Argumenten dem eigentlich gar nicht entgegentreten kann, kann man dann überhaupt was ändern? Also wenn das jetzt im Parteiprogramm steht beispielsweise, ist es überhaupt möglich, das da wieder rauszubekommen?
Das wird natürlich schwierig, das ist natürlich immer Sache der jeweiligen Partei, aber wir suchen wirklich das Gespräch, versuchen auch dort entsprechende Vertreter der Parteien, die dagegen sind, gegen die Auslandsjagd oder generell Tierrechtsorganisationen auch mal mit auf Podien zu bekommen, um einfach mal die Argumente auszutauschen. Unsere Erfahrung ist, da wird sich relativ konsequent entzogen. Wir haben es bisher schlicht nicht geschafft, mal jemanden zu einer Diskussion curam publico zu bewegen, der explizit gegen die Jagd ist. Und ich glaube und kann mir jedenfalls sehr gut vorstellen, warum, weil einfach die Argumente ganz überwiegend auf unserer Seite sind. Und das wäre natürlich nichts, dem sich jemand gerne freiwillig aussetzen würde. Insofern, wir versuchen es immer wieder ins Gespräch zu kommen, aber die Gegenseite, wenn ich sie so mal bezeichnen darf, entzieht sich da nicht durchgängig, aber doch mit schöner Regelmäßigkeit.
Das ist ja nun aber auch kein deutsches Problem, sondern auch in Großbritannien steht es auf der Agenda, das Importverbot von Trophäen. Und es gibt auch Promis, vor allen Dingen in Großbritannien, die sich da stark engagieren. Wie beurteilen Sie das jetzt im Ausland? Also werden Sie da auch aktiv oder sind Sie jetzt dann als deutsche Delegation tatsächlich nur für die deutschen Belange zuständig?
Nein, wir werden insofern aktiv, als natürlich die Argumente, die gegen die Auslandsjagd oder im Englischen Trophy-Hunting angeführt werden, natürlich unmittelbar auch dann irgendwann uns in Deutschland ereilen werden. Wir haben also gerade in Bezug auf die Diskussion in Großbritannien einen Film, den es aus dem südlichen Afrika gibt, bei dem sich diverse Communities verwehren gegen das unter Umständen ja wirklich auch gut gemeinte Auftreten von Prominenten gegen die Auslandsjagd und sie einfach bitten, sich ihre Argumente anzuhören, und zwar die Argumente derjenigen, die in der Regel tagtäglich mit diesen Wildtieren, sei es nun Büffel, Löwe, Elefant, Giraffe, was auch immer, in Konflikt kommen, weil natürlich die entsprechenden Felder, die dort von den Einheimischen bewirtschaftet werden, ein wunderbares Futterreservoir darstellen. Und da ist eben die Jagd, die kontrollierte und wissenschaftlich begleitete Jagd, ein ganz wichtiger Hebel, um eben diesen Menschen vor Ort auch ein Incentive zu bieten, die Tiere in gewissen Formen auch zu dulden und sie nicht gleich einfach zu vergiften, weil das ist dann das Resultat, wenn es denn keinerlei Benefits in Form von Trophäenjagd und damit einhergehenden Jobs, Wildbrett und auch Geld gibt.
Ja, ich meine, es ist ja einfach auch, muss man es so sehen, ein Wirtschaftszweig, Menschen leben davon. Ist es nicht kolonialistisch, den Handel mit meinen natürlichen Ressourcen mir zu verbieten, weil ich vielleicht eine andere Einstellung dazu habe, weil ich vielleicht in London lebe oder in Stuttgart oder in Hamburg und überhaupt keine Ahnung von den Zusammenhängen habe?
Das ist genau auch das Argument, was aus dem südlichen Afrika den Organisationen und Gruppierungen in Europa, aber auch natürlich auch in den USA vorgehalten wird, dass das eben eine neokoloniale Form der Bevormundung ist, diesen Staaten zu verbieten, mit ihren Ressourcen so umzugehen und mit den ganzen Erfolgen, die auch erzielt wurden, wie sie es für richtig halten. Und da ist, muss man sagen, die Verbitterung schon ziemlich groß. Und es gab ja sogar Bestrebungen dieser South African Development Countries, SADC, aus CITES mal auszusteigen. Das ist denn meines Wissens nicht weiter verfolgt werden, aber die fühlen sich schon extrem bevormundet von Menschen, die unterm Strich wenig Ahnung haben von dem, was vor Ort passiert und denen es oft schlicht einfach um die Kampagnen und Spendenbereitschaft für ihre Sammlungen geht.
Und was ich auch sehr ärgerlich finde, muss ich sagen, weil es ist so widersprüchlich. Einerseits soll die Jagd im Ausland oder vielmehr die Einfuhr der Trophäen verboten werden, wegen des Artenschutzes angeblich. Aber heimische Arten, die werden ja durch die Politik und auch die Gesetzgebung nicht unbedingt geschützt. Also bestes Beispiel der Gamsbestand in Bayern. Und da werden Sie ja auch gerade aktiv. Ne? Vielleicht schildern Sie mal kurz die Situation.
Ja, genau. Da sind wir zusammen mit anderen Delegationen aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein aktiv und auch zusammen mit der Deutschen Wildtierstiftung. Dort haben wir einfach mal Erhebungen und Gutachten in Auftrag gegeben, die mit Sicherheit zeigen werden, dass der Bestand der Gams in Deutschland, und die findet sich dort ja oder hier in Deutschland vorliegend in Bayern, ein bisschen auch in Baden-Württemberg, im Schwarzwald, dass die wirklich im Moment in keinem guten Zustand ist. Sie wurde auch von der EU, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als zumindest mit einem Fragezeichen versehen, weil die Bestände so gesunken sind. Da geht es um das Thema Schutzwald. Sprich, dort wird teilweise in den Landesforsten in Bayern jede Gams erlegt, ohne Rücksicht auf Sozialstruktur, Alter. Da werden führende Geißen erlegt. Da wird im Grunde einfach draufgehalten, ohne jede vernünftige Hege. Und da setzen wir uns eben als Hüter des Wildes wirklich auch dafür ein, dass das wieder mit Augenmaß verfolgt wird und auch die berechtigten natürlich Schutzinteressen des Landesforstes, Stichwort Schutzwald gegen Lawinen, aber bitte im Einklang gebracht werden mit einer vernünftigen Hege und am Ende natürlich auch Bejagung der Gamspopulation, so wie das bisher gelaufen ist, was wir so mitbekommen haben, kann es so nicht weitergehen.
Wie erklären Sie sich denn diese Diskrepanz jetzt im Umgang mit dem eigenen Wild und dann im Umgang mit dem Wild im Ausland?
Ja, schwer zu sagen. Also wenn man selber natürlich sich intensiv mit diesen Thematiken beschäftigt, dann ist einem einfach nicht erklärlich, wie man da so mit zweierlei Maß messen kann. Man muss natürlich sagen, dass die gerade Afrika und die sogenannten ikonischen Wildarten wie Elefant und Löwe natürlich deutlich mehr an die Emotionen appellieren, als man wegen die heimische Gams, der wohnt vielleicht dann doch nicht der Zauber eines in der Savanne lagernden Löwenrudels oder einer Elefantenfamilie inne. Und insofern ist das ein wunderbares Vehikel, um eben auf Spendensammeltour zu gehen. Und darüber beschweren sich gerade auch die Afrikaner, die südafrikanischen Staaten, völlig zu Recht. Von dem Geld, was da eingesammelt wurde, ist erkennbar für die jedenfalls nichts unten angekommen. Und es fragt sich, wo das Geld geblieben ist.
Wenn ich jetzt hier im Podcast einen Interviewpartner zum Beispiel aus dem Bayerischen Landesforst hätte, was würde der mir erzählen, warum der Bestand ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Altersstrukturen so drastisch bejagt wird?
Ja, da würde Ihnen wahrscheinlich erzählen, dass es einen hohen Verbiss gibt durch das Gamswild. Was natürlich auch daran liegt, und da sind wir dann wieder beim Thema Freizeitverhalten und ja in Pandemiezeiten ja sprunghaft gestiegenem Tourismus innerhalb der deutschen Landesgrenzen. Wenn natürlich von früh bis spät Mountainbiker, Wanderer, Kletterer auch noch den letzten Winkel beunruhigen, dann bleibt dem Wild ja gar nichts anderes übrig, als sich entsprechend in die Wälder zurückzuziehen. Und wenn sie sich nicht raustrauen, ja, dann ist klar, was passiert. Dann wird eben geschält und verbissen. Und da gilt es einfach wirklich, ganzheitliche Konzepte zu entwickeln, um auch wieder kontrollierte und auch genügend große Ruhezonen für das Wild auch außerhalb der Wälder schlicht und ergreifend wiederherzustellen.
Also man hört, Sie haben noch ganz schön viel Arbeit vor sich, Sie haben ganz schön viel zu tun. Sie sind beruflich eingespannt, aber Sie sind auch ganz viel gereist und Sie sagen selbst, dass Menschen, Länder und Kulturen man am besten auf Jagdreisen kennenlernen kann. Warum denken Sie, ist das so?
Ja, weil man einfach unmittelbar mit der Bevölkerung in Kontakt kommt über den Jagdführer. Man ist untergebracht in Hütten oder Behausungen. Man hat nicht dieses normale, artifizielle, touristische Rahmenprogramm, was mich persönlich ohnehin nicht sonderlich interessiert, sondern man geht wirklich in die Natur, man erlebt die Jäger, mit denen man unterwegs ist, auf einer völlig anderen Ebene, als wenn man einen Fremdenführer hat, der einem irgendeine Stadt zeigt. Auch das ist wunderbar. Aber der enge Kontakt, wenn man mal ein paar Stunden den Berg hoch marschiert ist, dann sich gemeinsam in irgendeiner geschützten Felsspalte ein Glas oder einen Becher heißen Tee einschenkt und auf ein Stück Brot gemeinsam rumkaut und sieht, was man schon alles geschafft hat. Das ist einfach eine Nähe und Verbundenheit, die man als Normaltourist in der Regel nie wird erleben können. Und darum bin ich auch so dankbar, dass solche Auslandsreisen mir vergönnt waren und hoffentlich auch in Zukunft noch sind, weil das ist wirklich ein immer wieder besonderes Highlight und für mich auch das Salz in der Suppe der Jagd. Ich bin natürlich gerne im heimischen Revier, aber freue mich auch jedes Mal, wenn es denn mal wieder rausgeht und man unbekannte Teile dieser Erde, sei es nun Tadschikistan oder wo auch immer, so nah und so hautnah erleben kann.
Das war, glaube ich, auch Ihre oder eine Ihrer eindrucksvollsten Reisen, oder, nach Tadschikistan?
Unbedingt, unbedingt. Also das ist wirklich auf dem Dach der Welt, am Ende der Welt, Stunden und Aberstunden von der nächsten zivilisierten oder Zivilisation entfernt, mit Menschen zusammen Tage und Wochen zu verbringen, die unglaublich freundlich sind, unglaublich hilfsbereit, unglaublich zäh sind, die wirklich mit einem da stundenlang die Geröllfelder hochsteigen und dann am Ende des Tages mit denen zusammen abends dann auch in deren Hütte gemeinsam das Abendessen einzunehmen. Das sind einfach Erlebnisse, die man sonst nie wird haben können. Und da muss ich wiederhole mich da, kann ich nur dankbar sein, dass ich durch die Jagd eben solche Erlebnisse habe erleben dürfen.
Und es ist ja, meine ich, auch ein Erfolgsbeispiel der nachhaltigen Jagd, oder? Gerade da, wo Sie gejagt haben.
Unbedingt. Das war für mich auch wirklich ein Anlass, weil ein Freund, den ich im CIC kennengelernt habe, Khalil Karimov, dort vor rund 10 Jahren ein gemeindebasiertes Jagdsystem entwickelt hat mit diversen Dorfgemeinschaften, die sich daran beteiligt haben. Und das Modell ist so simpel wie erfolgreich. Die lokale Bevölkerung passt auf ihr Wild auf, in meinem Fall Steinböcke, sibirische Steinböcke, und verkauft sozusagen einen Teil des jährlichen Zuwachses an ausländische Jäger. Über 90% der entsprechenden Preise für diese Jagd bleiben im Dorf, geben also den Dorfbewohnern wirklich ein nennenswertes zusätzliches Einkommen, ermöglichen denen Infrastruktur aufzubauen, sprich in die Schulfenster neben aus der Folie mal Glasscheiben zu machen oder eben in unserem Fall sich in China eine Turbine zu kaufen, um endlich mal Strom zu haben. Das erste Mal, seitdem dieses Dorf besteht. Und das zusammen ist wirklich ein Modell, was völlig konkurrenzlos ist, was auch wirklich jeder Überprüfung standhält. Die Bestände an Steinböcken haben sich da wirklich in den letzten 10 Jahren nahezu verzehnfacht. Und damit ist das ein wunderbares Beispiel, wie nachhaltige Jagd im Ausland der Lokalbevölkerung nützt, den Wildtieren nützt, in diesem Fall den Steinböcken, aber eben auch nicht nur den Steinböcken, sondern auch den Schneeleoparden, die natürlich aufgrund der wieder reichlich vorhandenen Beute sich auch wieder deutlich erholt haben in ihren Beständen. Und es gibt für mich eigentlich kein schöneres und besseres Beispiel als dieses Projekt, was der Khalil Karimov in Tadschikistan dort mit der GIZ zusammen initiiert hat. Und die gleichen Mechanismen gelten eben auch für die ganzen kommunalen Jagden in Namibia, Simbabwe etc. Da funktioniert es ähnlich und auch nur so wird es funktionieren, wenn die Lokalbevölkerung einen Benefit hat aus der regulierten Jagd durch in der Regel natürlich auch Ausländer. Ohne das hat das Wild keinen Wert und dann wird es schnell verdrängt, vergiftet und verschwindet.
Sie lieben ja besonders Namibia. Warum hat es Ihnen dieses Land so angetan?
Es ist einfach ein unglaublich schönes Land. Die Schönheit erschließt sich nicht auf den allerersten Blick. Es ist ja eine sehr aride Landschaft, sehr trocken. Wasser ist dort immer schon Mangelware gewesen. Aber es ist durch diese Trockenheit auch ein sehr dünn besiedeltes Land. Es gibt also wirklich reichlich Platz und es gibt wirklich wunderschöne Gebiete, in denen man jagen kann, sei es im Erongo, sei es in der CSEP Conservancy, wo man wirklich auf kilometerweit keinerlei Menschenseelen trifft, außer seinen Berufsjäger und man selbst. Und da muss ich sagen, habe ich einige der schönsten Jagderlebnisse erlebt und die insbesondere mit meinem Freund und auch jagdlichem Vorbild bezogen auf Afrika, Kai-Uwe Denker, der da mit einer Hingabe und Liebe zur Natur agiert und gleichzeitig auch Jäger ist. Das ist ja der nächste Widerspruch, den man Nichtjägern so schwer erklären kann, dass wir das Wild, von denen wir dann das ein oder andere dann auch erlegen, sprich töten, ja, einfach unglaublich bewundern und wertschätzen. Und gleichzeitig ist aber auch der Jagdinstinkt dann immer noch in einem drin. Und genauso freut man sich, wenn man dann nach stundenlanger Pirsch einen Springbock überlistet hatte, indem man sich so nah rangerobbt hat, dass man dann auf Schussdistanz rangekommen ist.
Weil Sie gerade auch Kai-Uwe Denker erwähnt haben, also das ist ja der Professional Hunter, der Sie am meisten beeindruckt hat, das haben Sie mir im Vorgespräch schon gesagt, und es gibt ein Herzensprojekt von ihm und auch, meine ich, von Ihnen, und zwar der Förderverein Erongo Mountain Rhino Sanctuary Trust. Was machen die?
Dieser Förderverein unterstützt Kai-Uwe Denker und die mit ihm verbundenen Landeigentümer in diesem Trust, dabei dieses Gebiet Erongo mit einer Fläche von rund 200.000 Hektar wirklich völlig natürlich jagdlich zu bewirtschaften. Alle Zäune sind abgenommen. Es gibt dort keine Rinder- oder Viehzucht mehr und es gibt dort ein äußerst gesunden Wildbestand. Es gibt dort Großraubwild, auch eine Voraussetzung für eine Regulation von Überbeständen. Es gibt keine künstlichen Wasserstellen. Das heißt, bei einer Dürre werden dann auch entsprechend die schwächeren Tiere schlicht und ergreifend auch verdursten. Also sozusagen ein völlig natürliches Biotop, was dort von diesen unglaublich passionierten und engagierten Landeigentümern dort erhalten wird. Und wir unterstützen als Förderverein dieses Projekt, indem wir regelmäßig dafür sorgen, dass die dort angestellten Ranger entsprechende Ausrüstung erhalten, dass sie einen Lohn erhalten dafür, dass sie die entsprechenden Zufahrten bewachen und natürlich auch die entsprechenden Anti-Poaching-Maßnahmen, sprich die Jagd nach Wilderen vorantreiben. Und das ist ein Projekt, was wirklich beispielhaft ist und mit dem ich mich auch völlig identifizieren kann und damit ein paar Mitstreitern in Deutschland alles tue, damit dieses Projekt auch weiterhin ein Erfolg bleibt.
Und haben Sie für kommendes Jahr jetzt schon Ihre Jagdreisen vielleicht geplant?
Die ist tatsächlich geplant und zwar werde ich im April in Namibia sein und mit Kai-Uwe Denker und seinem Sohn Hagen in der eben schon erwähnten CSEP Conservancy noch einmal auf Springbock jagen.
Wir haben noch eine Schlussrubrik. Ich will noch mit einer persönlichen Frage an Sie abschließen.
Wildes Durcheinander.
Wie würden Sie sich denn als Jäger beschreiben?
Fair Chase, ganz wichtig. Für mich sind technische Hilfsmittel nur in Grenzen akzeptabel. Also ich habe ein Zielfernrohr mit einem Leuchtpunkt, ich habe ein Entfernungsmesser und dann hört es aber auf. Für mich ist alles, was darüber hinausgeht, wie selbstverstellende Ballistikpunkte, Nachtsicht, Vorsatzgeräte etc. schlicht nichts, was mich interessiert und reizt. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel und dann kann man eben auch nichts mehr erlegen.
Und sind Sie Abonnent der Jagdzeit?
Fast von der ersten Ausgabe an. Ich glaube, ab Ausgabe 3 und die fehlenden habe ich mir dann irgendwann mal nachbestellt. Also ich habe sie tatsächlich komplett in meinem Bücherregal und habe immer Spaß, wenn ein neues Exemplar kommt, aber gucke genauso gern mal in den älteren Jahrgängen und finde das wirklich eine ganz wunderbare Zeitschrift und freue mich und hoffe, dass sie noch ganz, ganz lange bestehen bleibt.
Okay, also herzlichen Dank, Herr Dr. Koch, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Und falls Sie noch kein Abonnent der Jagdzeit sind, wie der Herr Dr. Koch, dann habe ich einen Tipp für Sie. Es gibt nämlich momentan tolle Prämienabonnements. Da erhalten Sie ganz normal die 4 Ausgaben der Jagdzeit pro Jahr, können zusätzlich auf alle digitalen Inhalte zugreifen. Und dann gibt es noch exklusive Prämien dazu. Die sind ganz unterschiedlich. Zum Beispiel ein Blaser-Store-Gutschein im Wert von 85 Euro oder was Praktisches, zum Beispiel eine Wildwanne von Farmland. Gibt eine ganz große Auswahl an Prämien. Vielleicht ist was für Sie dabei. Schauen Sie sich das in Ruhe an auf www.jagdzeit.de. Da finden Sie natürlich auch alle anderen Abo-Varianten im Überblick. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Ciao.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.